Also was im ersten Moment gefährlich ausgesehen hat und dann am Ende auch war, sind solche Sachen wie Handgranaten.
Die werden auch mal versucht mitzunehmen.
Genau, da hat ein Passagier, ich muss kurz überlegen, ich glaube bei einem Strandspaziergang, Stielgranaten aus dem Weltkrieg gefunden und die da mitgenommen. Hat die dann ja versucht, irgendwie aufs Flieger zu kriegen und das fällt natürlich dann auf.
Und genau dafür sind an den Flughäfen die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei im Einsatz. Das war Jan Stephan von der Bundespolizei in Hamburg. Er gibt euch in dieser Folge einen Einblick in die Arbeit der Bundespolizei an unseren Flughäfen. Erfahrt unter anderem auch, was mit eurem Reisepass passiert, wenn ihr den bei der Grenzkontrolle aus der Hand gebt. Gleich geht's los. Vor noch ein Blick auf eure Zukunft. Da wartet ein absoluter Traumjob in der Luftfahrt auf euch. Mein Werbepartner ist heute die Deutsche Flugsicherung. Und die bietet seit kurzem ihre Ausbildung zum Fluglotsen auch im Rahmen eines dualen Studiums an. Das heißt, ihr macht zusätzlich auch den Bachelor im englischsprachigen Studiengang Air Traffic Management. Darin geht's unter anderem um Betriebswirtschaft, Marketing oder Airport Management. Das bedeutet, die praktischen Elemente der Ausbildung zur Fluglotsen oder zum Fluglotsen werden zusätzlich mit dem Fachwissen aus der Betriebswirtschaft und Luftfahrt kombiniert. Das bietet für eure berufliche Zukunft noch mehr Möglichkeiten und Perspektiven. So funktioniert's. Ihr studiert an der Hochschule Worms und lernt da die Luftfahrt von A bis Z kennen. Zwischendurch gibt es auch Praxisphasen, wo ihr den Hörsaal gegen die Büros der DFS eintauscht. Da lernt ihr Sachen wie zum Beispiel die Flugrouten oder Kapazitätsplanung kennen. Und nach 18 Monaten an der Hochschule geht's dann los mit der Fluglotsenausbildung in Langen bei Frankfurt. Ich sag mal so, wenn ich noch ein paar Jahre jünger wäre, ich würde mich auf jeden Fall bewerben, denn das klingt wirklich sehr spannend. Eine Ausbildung zum Fluglotsen kombiniert mit einem Studium. Los geht's im kommenden Jahr im Oktober und bewerben könnt ihr euch noch bis Ende Januar. Alle Infos bekommt ihr auf dem Karriereportal der Deutschen Flugsicherung. Den Link findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch bei der Bewerbung viel Erfolg.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
Schön, dass ihr dabei seid. Dann legen wir auch sofort los. Ich war für euch bei der Bundespolizei am Hamburger Flughafen. 400 Frauen und Männer sorgen da rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, für die Sicherheit der Passagiere. Einer von ihnen ist Jan Stephan. Er ist Polizeioberkommissar und erzählt erst einmal ganz allgemein, wofür die Bundespolizei am Airport zuständig ist.
Also die Bundespolizei ist gar nicht so schwierig anzutreffen am Flughafen, da wir ein relativ vielseitiges Aufgabenspektrum haben, von der Grenzkontrolle über die Luftsicherheitsrechtliche Kontrolle und auch die Präsenzstreifen und auch im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich tätig sind hier am Flughafen durch unseren S-Bahn-Haltepunkt hier, sind wir auch da anzutreffen.
Und natürlich in den sogenannten Grenzkontrollboxen. Und in so einer Box sitze ich jetzt drin. Also vor uns jetzt eine Glasscheibe, wo normalerweise dann die Reisenden ankommen. Und ich sehe jetzt hier einen Computer und irgendwas, wo hier Bundesdruckerei draufsteht. Ich ahne, was das ist. Vielleicht können Sie einmal kurz erzählen, welche Gerätschaften man braucht, um hier so eine Grenzkontrolle abzuwickeln.
Also wir haben hier unseren Rechner mit der Grenzkontrollsoftware drauf und dann, was Sie schon angesprochen haben, hier den Ausweisleser. Also das Gerät von der Bundesdruckerei, wo dann durch den Kontrollbeamten das Reisedokument aufgelegt wird, also eingescannt, könnte man jetzt so salopp sagen, um das zu vergleichen, dann werden die Daten eingelesen. Jedes Dokument, Reisedokument hat ja so eine maschinenlesbare Zone unten ganz am unteren Rand und da werden eben diese Daten dann transportiert in unsere Programme und werden dann mit diversen Fahndungssystemen abgeglichen. Und genauso findet auch eine Dokumentenprüfung statt, direkt dort durch dieses Gerät. Und da wird direkt schon mal überprüft, handelt es sich hier um Echtdokument? Passt das Muster von diesem Dokument? Also gibt es das überhaupt? Das ist das technische Gerät hier. Und dann gibt es auch manuelle Dokumentenprüfgeräte, wenn man noch intensiver überprüfen möchte, ob diese ganzen Sicherheitsmerkmale vorhanden sind, die dieses Dokument haben sollte.
Und was wird da im System angezeigt? Also manchmal denkt man ja so, na, mal gucken, ob ich jetzt alle Parktickets bezahlt habe. Würde sowas auftauchen, wenn jetzt da noch irgendwas zu entrichten wäre an Vaterstaat?
Punkte in Flensburg werden nicht angezeigt. Aber sollte man es dann irgendwann auf die Spitze treiben und eben etwaige Bußgelder oder Strafbefehle oder sonst was nicht bezahlen, dann tauchen die natürlich irgendwann in den polizeilichen Fahndungssystem auf, ja, weil das dann verstreckt werden muss. Also das heißt dann irgendwann, okay, es gibt ja einen Strafbefehl, einen Haftbefehl, Vollstreckungshaftbefehl, Untersuchungshaftbefehl, sonst was. Das taucht dann natürlich in den System auf. Ne? Ausschreibungen zur Kontrolle, weil man in welcher Form auch immer schon mal tätig geworden ist, das taucht dann auf. Aber wenn ich jetzt einfach nur einen Haufen Punkte angesammelt habe, dann steht das da nicht da, außer die Fahrerlaubnis ist futsch. Das kann dann schon da auftauchen, ja.
Kommt das auch mal vor, dass jetzt, also ich meine, so ein Haftbefehl wäre schon ganz, da würde man wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwas verbrochen hätte, würde ich wahrscheinlich nicht versuchen auszureisen, oder kommt das schon häufiger mal vor, dass hier einer steht, für den die Reise dann im Prinzip hier endet?
Das kommt regelmäßig vor tatsächlich, also wirklich regelmäßig. Man könnte fast sagen täglich, dass wir dann Leute haben, die aus den unterschiedlichsten Gründen zum Beispiel einen Vollstreckungshaftbefehl offen haben, also zur Fahndung ausgeschrieben sind. Das bedeutet dann in der Regel für die Leute, dass sie die Möglichkeit haben, entweder das Geld zu bezahlen oder ersatzweise dann eine Freiheitsstrafe in Kauf nehmen. Und sprich, die werden dann von uns verhaftet und dann der Untersuchungshaftanstalt zugeführt. Das kommt tatsächlich wirklich sehr regelmäßig vor.
Das heißt, die ein oder andere Zelle gibt es hier am Flughafen auch?
Ja, die muss es geben. Also wir müssen ja Leute in Gewahrsam nehmen können und deswegen gibt es die hier auch. Aber in der Regel gehen diese Leute direkt weiter in die JVA und die, also an die Untersuchungshaftanstalt, um dann dort auch dem Richter vorgeführt zu werden. Das muss ja alles ziemlich schnell gehen, Hand in Hand, und das wird dann vor Ort erledigt.
Mir ist aufgefallen, dass die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten immer sehr, sehr freundlich sind im Vergleich zu anderen Ländern. Also jeder, der in die USA schon mal geflogen ist an der Einreisekontrolle, der kennt das. Manchmal traut man sich ja gar nicht, das Flugzeug zu verlassen. Ist das vorgeschrieben, das Freundliche? Weil ich finde das schon doch auffällig, dass die Bundespolizisten doch vergleichsweise freundlich sind.
Das ist natürlich sehr schön zu hören. Aber es gibt keine dienstlich angewiesene Freundlichkeit bei uns. Also das ist dann schon ernst gemeint. Ja, also ich kenne es von persönlichen Reisen, von privaten Reisen auch, dass in anderen Ländern da es etwas anders wahrgenommen wird, so die Kommunikation auch. Meine persönliche Erfahrung ist aber einfach, ne, wie man, kennt man ja den Spruch, wenn man in den Wald hineinruft, so kommt es auch zurück. Das bedeutet, wenn ich in der Grenzkontrolle sitze und mit jemandem spreche, freundlich, höflich, dann kommt mir das auch zurück in der Regel. Und ich will ja hier auch eine Kommunikationsbasis schaffen. Ich möchte auch Informationen haben. Grundsätzlich ist es hier ja so, dass mir ja der Passagier die Informationen geben muss, die ich brauche, um zu sagen zu können, ja, ich kann die Person jetzt guten Gewissens einreisen lassen oder ausreisen. Und wenn die Person mir das nicht liefert, ist das in der Regel nicht mein Problem. Aber das ist nicht die Arbeitsweise. Sondern man versucht natürlich auch so im Sinne des Reisenden dann die Informationen aus den Personen rauszukitzeln. Und da kommt man in der Regel nett und freundlich weiter. Auch was die Sprachbarriere angeht, klappt das dann in der Regel auch, weil die Reisenden dann nicht so nervös sind, wenn sie merken, okay, der Beamte, das funktioniert ja ganz gut, der will das auch, dass ich hier durchkomme, wir verstehen uns gerade noch nicht so richtig, dann kommen sie auch selber ins Denken und was könnte er jetzt noch brauchen, und dann funktioniert das in der Regel auch ganz gut. Und man muss da nicht unbedingt auf einen Sprachmittler oder Dolmetscher zurückgreifen. Also Kommunikation ist eine wichtige Basis, sagt man ja auch immer, das Wort ist die stärkste Waffe des Polizisten, sagt man ja immer, so mit einem leichten Schmunzeln, aber es trifft tatsächlich auch oft zu.
Jetzt ist es ja so, ich bin ja logischerweise Staatsbürger, deutscher Staatsbürger, also habe einen europäischen Reisepass. Insofern ist es für mich ja relativ entspannt, hier einzureisen. Wenn jetzt aber Reisende aus, sagen wir, dem Non-Schengen-Bereich kommen oder vielleicht auch aus Ländern, wo man irgendwie ein Visum braucht für Deutschland, da muss man dann schon genauer hingucken, wahrscheinlich bei der Einreise.
Das ist richtig. Also da muss auf jeden Fall differenziert werden. Also als Deutscher oder als EU-Bürger kann man ja auch die elektronische Grenzkontrolle nutzen, wenn man das entsprechende Dokument hat und über 12 Jahre alt ist. Das geht dann schon sehr schnell, sehr einfach. Da sieht man dann unter Umständen den Polizeibeamten nur noch im Vorbeilaufen. Und das geht bei Drittstaatsangehörigen nur bedingt. Und wenn man jetzt ein Visum braucht, egal ob man sowieso eins braucht für kurzfristigen Aufenthalt oder für einen längerfristigen Aufenthalt eins ausgestellt bekommen hat, muss man natürlich zur manuellen, nenne ich sie jetzt mal, Grenzkontrolle, an den Grenzkontrollschalter. Und da muss man dann auch rechtlich andere Einreisevoraussetzungen abprüfen. Also da müssen dann im Gegensatz zum EU-Bürger auch ja, finanzielle Mittel nachgewiesen werden, Versicherung, Rückflugticket, also Zweckmittel muss dann nachgewiesen werden. Stimmen die Angaben, die gemacht werden, mit den Dokumenten, die dabei sind? Also wenn jemand sagt, ja, ich will hier nur 2 Tage bleiben, hat aber kein Rückflugticket oder ein Rückflugticket erst für in einem Monat, das widerspricht sich dann schon so. Und da, also da muss man drauf achten. Versicherung, Barmittel, habe ich schon gesagt. Und natürlich auch keine Einreiseverweigerung gegen die Person vorliegen, also darf nicht ausgeschrieben sein. Das ist beim EU-Bürger schon wesentlich schwieriger, einem EU-Bürger die Einreise nach Deutschland zu verweigern. Und im Deutschen geht das sowieso nicht. Und also da muss schon, da wird hier tatsächlich stark differenziert. Und deswegen gibt es auch unterschiedliche Grenzkontrollschalter, einmal für EU und einmal für Non-Schengen.
Auf welchem arbeiten Sie lieber?
Also es läuft natürlich runter, wenn man für die Schengen und EU-Bürger zuständig ist. Ja, mehr zu tun, mehr Arbeit hat man natürlich auch aufgrund der Sprachbarriere möglicherweise, weil wir kommen ja an einem internationalen Flughafen alle Nationalitäten an. Hier, in dem, wo wir jetzt auch sitzen, in so einem Non-Schengen-Grenzkontrollschalter, da hat man auch viel mehr mit anderen Nationalitäten, mit anderen Kulturen zu tun. Ich finde die Aufgabenwahrnehmung dadurch grundsätzlich interessanter.
Jetzt gehen wir ja gleich mal in den Sicherheitsbereich, wo die Bundespolizei auch für verantwortlich ist. Jetzt haben Sie gerade hier in dieser Box, haben Sie Ihre Dienstmütze abgenommen. Die werden Sie jetzt gleich wieder aufsetzen. Das heißt, immer wenn man sich bewegt, muss man eine Mütze tragen?
Ja, der Beamte muss nach oben hin abgeschlossen sein.
In der Box darf er die Mütze mal abnehmen.
Ja, also das ist so, bei der Uniform, da gehört einfach eine Mütze dazu, deswegen setzen wir die auf. Hier drin macht es jetzt keinen Sinn. Man sitzt ja manchmal, je nach Flughafen, 4-5 Stunden in dem Grenzkontrollschalter. Aus anderen Flughäfen kenne ich es, da sitzen Kollegen manchmal 7-8 Stunden da drin. Da kann man nicht die ganze Zeit eine Mütze tragen. Wenn ich jetzt draußen unterwegs bin, nenne ich es jetzt mal, im Sicherheitsbereich oder auch im öffentlichen Bereich, die Mütze, also die ist natürlich von Weitem schon, kann man die sehen. Da weiß man, okay, da hinten ist ein Anlaufpunkt, der Polizeibeamte, den sehe ich. Da laufe ich jetzt hin, ich habe eine Frage und deswegen trägt man dann auf jeden Fall die Mütze.
Man hört es jetzt, wir sind nach oben gegangen im Flughafen. Wir sind jetzt an der Luftsicherheitskontrolle, stehen schon im Sicherheitsbereich und ja, vor uns jetzt, wie man es kennt, die ganzen Scanner, die ganzen Laufbänder. Das alles ist ja outgesourced an einen Dienstleister, aber verantwortlich dafür ist die Bundespolizei. Woran merkt man das?
Genau, das ist richtig. Also man sieht es auf jeden Fall, daran merkt man es, weil immer Bundespolizisten im rückwärtigen Bereich platziert sind und dann die Luftsicherheitskontrolle, ja, nennen wir es mal, beobachten. Die Bundespolizei führt natürlich Fachaufsichten durch bei dem Dienstleister, ist immer Ansprechpartner für den Dienstleister, wenn es irgendwelche rechtlichen Fragestellungen gibt und auch Ansprechpartner für den Reisenden bei Fragen oder wenn es mal ja, unterschiedliche Meinungen darüber gibt, was jetzt mitgenommen werden darf oder nicht zwischen dem Dienstleister und dem Reisenden, was ja auch durchaus vorkommen kann bei den sehr umfangreichen Regelungen, die es da zur Luftsicherheit gibt.
Ich habe das mal gehabt, als mein Kind noch kleiner gewesen ist, wenn man Babynahrung mitgenommen hat. Da ist es so, dass der Bundespolizist mal den Löffel reinhalten muss, ne?
Ja, ganz korrekt, natürlich. Ja, klar, wir probieren alles, ne? Nein, natürlich nicht. Also,
das gute Alete darf mitgenommen werden.
Genau, nein, also Babynahrung, ganz wichtig, darf auf jeden Fall mitgenommen werden für die Reise. Also das ist ganz wichtig. Man muss tatsächlich darauf achten, die eigentlichen Regelungen von, für die Mitnahme im Handgepäck sagen, nein, ich darf für die gesamte Reise alles mitnehmen, während Luftfahrt, die Luftfahrtunternehmen dann auch differenzieren. Die sagen manchmal, nee, nur für den Flug. Das haben natürlich wir dann nicht die Finger mit drin. Aber ganz wichtig, Babynahrung darf auf jeden Fall mit, damit es da keine Engpässe geben kann dann. Also das ist ja wirklich zwingend erforderlich, genauso wie wichtige diätische Produkte und Medizin.
Ich habe es ja gerade schon angesprochen, dass Sie immer auch Ansprechpartner sind. Was sind denn so die Fälle, wo es, sag ich mal, am meisten hakt, wenn es dann hier um die Kontrolle geht?
Am meisten hakt, das ist eine gute Frage. Also das zieht sich querbeet. Also von der Größe der Wasserflaschen, die mitgenommen werden möchten und je nach Kontrollspur, das ja auch möglich ist, aber wir haben ja nicht dieselbe Kontrolltechnik an allen Spuren und deswegen geht das nur an manchen. Wir haben auch regelmäßig Messer, spitze, scharfe Gegenstände, Waffen. Wir haben Sportgeräte, wo es auch immer mal wieder Probleme geben könnte, wo man dann auf jeden Fall mal drüber sprechen muss, ob das dann wirklich mit ins Handgepäck muss. Also das zieht sich wirklich querbeet. So Schmuck manchmal. Also manche Leute machen sich auch so Attrappen von Waffen oder von Munition als Schmuck, als Kette um den Hals. Nein, geht nicht. Und sowas zum Beispiel. Oder ziemlich echte, echt aussehende Wasserpistolen, sowas ist auch manchmal Thema.
Ist das bei solchen Sachen, die nicht mit ins Flugzeug genommen werden können, kann man die hier verwahren oder werden die aus dem Verkehr gezogen und sind weg?
Also bei uns kann man nichts verwahren. Man hat dann die Möglichkeit, dass man das nochmal zurückgeht, aus der Sicherheitskontrolle raus, dass man es einschließt. Man kann sich das aber auch selber schicken. Oder man kann es vielleicht noch einem Abholer, der sich am Flughafen befindet, noch in die Hand drücken. Die Möglichkeiten gibt es. Wir verwahren nichts. Alles, was hier an der Luftsicherheitskontrolle abgegeben werden muss, wird hier abgegeben, kommt in einen Kasten und kommt dann später weg. Also das, da bereichern wir uns auch nicht, da bereichert sich der Dienstleister nicht. Das ist tatsächlich dann weg.
Jetzt sehen wir es hier für jeden öffentlich deutlich erkennbar, wie die Koffer gescannt werden, wie geguckt wird. Wie ist das mit den Koffern, die aufgegeben werden, die jetzt im Prinzip unter uns den Weg ins Flugzeug finden?
Die müssen auch alle durchleuchtet werden. Das passiert auch durch uns. Und die gehen alle durch diese Röntgenkontrollanlage bei uns im Keller. Und gehen dann erst aufs Flugzeug. Aber ohne Kontrolle geht da kein Gepäckstück durch. Und ohne den Passagier fliegt in der Regel auch kein Gepäckstück, außer es ist explizit so deklariert. Das heißt, wenn das Gepäckstück aufgegeben worden ist, eingecheckt worden ist, ist auf dem Weg durch die Röntgenkontrollanlage in den Flieger und der Passagier entscheidet sich aus welchen Gründen, sonst auch immer freiwillig oder nicht freiwillig, doch nicht zu reisen, muss in der Regel dieses Gepäckstück auch wieder ausgeladen werden. Und das führt natürlich zu krassen Verzögerungen dann, für den Start, für das Flugzeug.
Das ist das, was die Fluggesellschaften überhaupt nicht gerne haben, verständlicherweise. Wie ist es, wenn unten so ein Koffer gescannt wird und da ist irgendwas Auffälliges drin, was jetzt auf den ersten Blick so aussieht, als ob es nicht ins Flugzeug rein sollte, dann wird der Koffer auch geöffnet und Sie gucken da mal rein?
Genau, also wir machen das immer zusammen mit dem Passagier. In der Regel wird dann so eine Passagier- und Gepäckzusammenführung durchgeführt und dann wird gemeinsam in diesen Koffer reingeschaut, was sich denn da drin befindet. Und vielleicht im besten Fall ist das dann schnell geklärt und alles ist in Ordnung. Es war vielleicht nur nicht deutlich zu erkennen auf dem Röntgenbild, das kann ja auch sein. Und im schlechtesten Fall darf das dann nicht mitgenommen werden.
Gibt es so eine Sache, die Ihnen mal so im Kopf geblieben ist, irgendwas Skurriles, was da gefunden wurde, was auf den ersten Blick jetzt irgendwie gefährlich ausgesehen hat?
Also was im ersten Moment gefährlich ausgesehen hat und dann am Ende auch war, sind solche Sachen wie Handgranaten.
Die werden auch mal versucht mitzunehmen.
Genau, da hat ein Passagier, ich muss kurz überlegen, ich glaube bei einem Strandspaziergang, Stielgranaten aus dem Weltkrieg gefunden. Und die dann mitgenommen und wollte die dann auch mit nach Hause nehmen und hat die dann versucht, irgendwie aufs Flieger zu kriegen. Und das fällt natürlich dann auf.
Die Idee muss man auch erstmal kommen. Für uns Fluggäste ist es manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden, was die Bundespolizei macht und was der Zoll macht. Vielleicht können Sie das nochmal so in zwei Sätzen sagen, wo da so genau die Trennung ist.
Ja, also grundsätzlich arbeiten der Zoll und die Bundespolizei so nebeneinander her. Der Zoll gehört zum Bundesministerium für Finanzen, wir gehören zum Bundesministerium des Innern. Das heißt, wir sind zuständig für den Personenverkehr und Grenzkontrolle, Luftsicherheitskontrolle und Personen und das, was sie mitführen. Und der Warenverkehr, da geht es um den Zoll. Also da geht es dann tatsächlich um die Klassiker wie die Zigaretten oder irgendwelche Klamotten. Und so weiter. Das macht der Zoll. Aber wir arbeiten sehr viel und sehr intensiv zusammen. Wenn wir jetzt Feststellungen haben, die zollrechtlich relevant sind, dann informieren wir den Zoll darüber und umgekehrt genauso. Also wenn bei der zollrechtlichen Kontrolle festgestellt wird, okay, hier hat die Person, keine Ahnung, gefälschte Dokumente im Koffer dabei beispielsweise, dann wird die Bundespolizei informiert. Deswegen, das läuft so ganz gut miteinander, würde ich sagen. So am Flughafen, die Behörden, die dort tätig sind, wir müssen viel miteinander sprechen und das ist auch rechtlich gedeckelt alles. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir uns gegenseitig nach unseren Gesetzen, die unsere Aufgaben regeln, auch unterstützen können. Und das machen wir auch. Also wir nehmen auch die Aufgaben des anderen wahr, wenn an dieser Grenzkontrollstelle beispielsweise die entsprechende andere Behörde nicht zugegen ist. Also ist die Bundespolizei an einem Flughafen nicht zugegen, aber der Zoll, dann gibt es die Möglichkeit, dass der Zoll beauftragt wird mit der Durchführung der Aufgaben der Bundespolizei, also Grenzkontrolle.
Was sind noch so die Aufgaben? Also ich frage mich zum Beispiel, wenn jetzt auf dem Vorfeld mal angenommen der LKW-Fahrer, der das Kerosin bringt, hat irgendwie mal einen schlechten Tag und ditcht gegen das Flugzeug, sowas kommt ja immer wieder mal vor. Sind das Sachen, wo die Bundespolizei auch mal eingreift oder hat das gar nichts, weil es keine Grenzsicherung im klassischen Sinne ist? Ja, das nichts mit Ihrer Aufgabe zu tun?
Nee, genau, das fällt tatsächlich nicht in unseren Zuständigkeitsbereich. Die Bundespolizei hat sehr speziell zugeschnittenes Aufgabenspektrum, was im Bundespolizeigesetz deutlich definiert ist. Und deswegen fällt sowas dann, wenn es dann Schäden gibt, auch an Mensch und Gerät, möglicherweise dann in den Bereich der Polizei, in unserem Bereich der Polizei Hamburg, also Landespolizei. Genau, auf dem Vorfeld sind wir natürlich auch zugegen, aber nicht für diese Fälle, sondern für die Abwehr von Gefahren, für die Sicherheit des Luftverkehrs. Da kann es auch mal sein, dass zum Beispiel bei der Verladung des Gepäcks noch irgendwas auffällt. Also es gibt regelmäßig die Einsätze, wenn jetzt im Gepäckstück plötzlich komische Geräusche macht oder vibriert, dann werden wir mal dazu gerufen und dann muss mal überlegt werden, okay, was könnte das sein? Und dann wird der Passagier vom Flieger geholt und mal gefragt, was könnte sich denn hier komisch verhalten in diesem Gepäck.
Wenn es vibriert, dann werden alle rot, oder?
Ja, entweder das, ja, oder es ist vielleicht einfach nur der Rasierer, so, der angesprungen ist. So, und da sieht man uns dann ganz gerne mal. Das passiert auch regelmäßig.
Jetzt ist es so, Sie stehen vor mir und haben eine schusssichere Weste an. Jetzt ist es ja, man sagt ja immer, die Gefahr, die ist, besteht immer, ne, abstrakte Gefahr. Und gerade so Flughäfen sind natürlich auch eine potenzielle Zielscheibe. Das heißt so, die Sicherheitslage, wie empfinden Sie die?
Ja, sie ist definiert als abstrakt. Das spürt man auch so, finde ich, so im täglichen Dienst. Wenn man jetzt hier mal so den Blick schweifen lässt, alle Reisenden, Mitarbeiter sind gut gelaunt, es ist Sommer, viele fliegen in die Ferien, dann ist alles schön. Aber wenn man dann so hinter die Kulissen mal schaut, sind alle Sicherheitsbehörden schon deutlich angespannt, was sowas angeht. Weil wenn man bedenkt, was unser eigentlich gesetzlicher Auftrag ist und wie wichtig der ist, dann muss man ja auch bedenken, wo das herkommt. Und viele, viele Regeln, die jetzt gerade die Luftsicherheit betreffend, sind ja entstanden nach dem 11. September und den Terroranschlägen. Und deswegen hat das natürlich einen Hintergrund, der ist nicht von der Hand zu weisen und sehr wichtig. Das bedeutet, wir sind uns alle durchaus bewusst, um was es hier geht und wie wichtig die Aufgabe ist, auch hier an der Luftsicherheitskontrolle fürs Handgepäck. Deswegen ist das für viele möglicherweise nervig, aber aus unserer Perspektive absolut erforderlich, dass hier auch wenig Kompromisse gemacht werden. Das muss man dann vielleicht mal aus dem Blickwinkel betrachten und dann kann man das vielleicht auch verstehen.
Das heißt, wenn Sie jetzt so durch den Flughafen gehen, dann gucken sich die Leute schon genauer an und haben dann innerhalb ihrer Laufbahn auch so Mechanismen entwickelt, um so ein Gefühl für den Passagier zu bekommen?
Durchaus. Also das ist nicht nur so das Spazierengehen im polizeilichen Schlendergang, sondern das mag vielleicht so aussehen, aber der Blick geht immer von links nach rechts und es werden immer die entgegenkommenden Personen, die sich am Flughafen befinden, gemustert, weil gerade im öffentlichen Bereich, der Flughafen ist frei zugänglich, kann sich ja jeder aufhalten. Und da finden dann auch durchaus hier und da Kontrollen statt, Identitätsfeststellungen, um dann mal zu erfragen, wer ist die Person, was macht sie hier, das ist Tagesgeschäft, nenne ich es mal, von den Luftsicherheitsstreifen, die sich hier sowohl im öffentlichen als auch nicht öffentlichen Bereich befinden.
Wenn so ein Koffer alleine hier rumsteht, dann heißt das, der Tag ist erstmal gelaufen.
Ja, das ist immer das Tollste. Also da halten wir auch Ausschau nach, wenn wir das sehen oder wenn wir einen Hinweis bekommen von Airlines beim Check-in oder sonst wie. Dann ist es für uns erstmal eine Einsatzangelegenheit. Man muss natürlich erstmal versuchen wir zu gucken, ist da vielleicht ein Namensschild dran, wo befindet sich der Koffer. Gerne befinden sich diese Koffer auch so im Bereich der Toiletten oder wo draußen sich irgendwie so ein Raucherbereich befindet, weil die Person dann sagt, okay, so, ich gehe jetzt schnell nochmal auf Toilette, möchte meinen Koffer nicht mit reinnehmen, ich lasse den kurz hier stehen. So, schlecht. Genauso zum Rauchen auch. Ich will meinen Koffer nicht mit rausschleppen, ich lasse den hier stehen, gehe schnell an rauchen, ich habe den ja im Blick. So, aber dass das für uns natürlich nicht ersichtlich ist, wem der gehört und dass da keine Gefährlichkeit anzunehmen ist, das ist natürlich so vielleicht im ersten Moment nicht nachvollziehbar, aber im zweiten dann schon. Und vor allem ist es ja auch so, dass das natürlich auch kosten kann. Das heißt, der polizeiliche Einsatz, da wird dann in Rechnung gestellt am Ende.
Was kostet der Spaß?
Ja, das kann ich so pauschal gar nicht sagen. Das richtet sich danach, wie viele Polizeibeamte eingesetzt sind, welche Laufbahngruppe und wie lange, welche Maßnahmen getroffen worden sind. Und das kann ja auch verschiedenes Ausmaß haben. Erstmal ist ja nur die Streife im Boot, zwei PVB möglicherweise, aber es kann ja auch sein, und das haben wir alle schon erlebt hier, die an diesem Flughafen tätig sind, dass ein ganzes Terminal gesperrt wird deswegen. So, und dann Entschärfer kommen müssen und sich um diesen Koffer kümmern müssen. Und das geht dann schon ins Geld.
So eine Entschärfer, sind die immer hier?
Ja, die gibt es hier am Flughafen, genau. Die werden dann alarmiert in solchen Fällen und kümmern sich dann entsprechend um dieses Gepäckstück. Also die haben natürlich ganz andere technische Möglichkeiten, sind völlig anders, also es ist speziell ausgebildet für diese Tätigkeit und haben dann natürlich entsprechendes Equipment auch an Bord. Und ja, die prüfen das dann und geben dann am Ende entweder Entwarnung oder halt nicht. Aber im besten Fall geben sie Entwarnung.
Wenn die ausgerückt sind, dann ist der nächste Urlaub eigentlich gestrichen, also finanziell.
Ja, das könnte passieren. Also ich habe da wirklich keine Ahnung, was die kosten, aber ich möchte es auch nicht selber erleben, das zahlen zu müssen.
Kann man sich vorstellen. Dann auch eine Aufgabe, die die Bundespolizei erledigen muss, also das Sichern des Flughafengeländes, was wahrscheinlich auch eine herausfordernde Aufgabe ist.
Ja, das ist richtig. Also wir haben immer mehrere Streifen motorisiert, draußen im Einsatzraum, am Außenzaun beispielsweise und auf dem Vorfeld auch. Und heißt natürlich immer, dass wir gucken müssen, okay, wir überwachen den Außenzaun, klären auf gegen Personen, die möglicherweise drüber oder durch klettern wollen. Und ja, das ist natürlich eine Aufgabe, ist klar. Bei den Kilometern, die so ein Außenzaun hat, da sind wir natürlich dann auch auf die technische Sicherung angewiesen, ja, die an diesem Flughafen mittlerweile ja auch ertüchtigt wurde. Und ja, das gehört auf jeden Fall dazu und ist ja, Tagesgeschäft. Also 24 Stunden am Tag sind die Streifen draußen, um sicherzustellen, dass dort eben nichts passiert.
Vielleicht nochmal so ein, zwei persönliche Worte zu Ihnen. Sie sind seit 2008 bei der Bundespolizei. Warum Bundespolizei und nicht Landespolizei?
Tatsächlich habe ich mich am Ende, obwohl ich mich bei mehreren Polizeien beworben habe, für die Bundespolizei entschieden, weil es die Vielseitigkeit bei der Bundespolizei einfach mehr hergibt. So war das war meine Perspektive damals. Also ich bin bundesweit einsetzbar erstmal bei einer Bundesbehörde, ist Fakt, war dann bei mir auch so. Ich war vorher am Flughafen München, jetzt bin ich in Hamburg. Dann ist es so, dass aber auch zum Beispiel die Einsatzfähigkeit die Einsatzmöglichkeiten im Ausland unglaublich divers sind. Also von Einsätzen der UN über Frontex, über bilaterale Abkommen etc., längerfristige Einsätze, kurzfristigere Einsätze, aber auch dann so in Deutschland das Aufgabenspektrum halt ja, groß ist. Von den Kollegen, die am Bahnhof arbeiten, Flughafen, ist völlig unterschiedliche Arbeit, komplett anders. Bereitschaftspolizei, dann gibt es die Möglichkeit, ja, Spezialverwendung von Entschärfern über ja, Weiß- und Festnahmeeinheiten bis hin zur GSG 9. Also nur um das mal alles zu nennen, nicht, dass das alles damals ein Ziel von mir gewesen wäre, aber ja, diese Möglichkeiten, es gibt so viel, auch Flugsicherheitsbegleiter und sonst wie viel und dann in den einzelnen Verwendungen dann noch so viele Möglichkeiten, sich zu spezialisieren, das war tatsächlich damals dann der ausschlaggebende Punkt.
Sie haben gesagt, Sie waren schon mal am Flughafen München. War das Arbeiten da anders, weil der Flughafen größer ist? War das so der Hauptunterschied?
Ja, also der ist wesentlich größer und dadurch sind auch andere Anforderungen an den einzelnen Polizeibeamten gestellt. Zum Beispiel, was jetzt mal das grenzpolizeiliche Spektrum angeht, sind die Nationalitäten noch vielseitiger. Es ist ein größeres Drehkreuz. Viel mehr Umsteigemöglichkeiten dort. Dann kommt noch dazu, dass jetzt aus luftsicherheitsrechtlicher Perspektive das mit dem Luftamt Südbayern da völlig anders geregelt ist. Also wir stehen zwar dort auch an der Luftsicherheitskontrolle, aber haben nicht diese Zuständigkeit wie hier in Hamburg. Also es ist viel mehr Grenzpolizei, die am Ende dann auf dem einzelnen Beamten zukommt. Ja. Und dann von Einreise, Ausreise, Umsteigekontrollen, ist ganz anders. Und natürlich auch die Streifentätigkeit. Der Flughafen ist viel größer, dementsprechend ein völlig viel größerer Zuständigkeitsbereich, sowohl für die Fußstreifen als auch die Motorisierten. Das ist schon ein bisschen anders, ja.
Man spricht eine andere Sprache.
Ja, die Sprachbarriere, die musste auch erst abgebaut werden. Für mich als Norddeutscher, da musste ich mich schon erstmal sortieren. Aber hat dann irgendwann doch ganz gut geklappt. Kurze Eingewöhnungsphase und dann ging's. Also es beruht ja auf Gegenseitigkeit. Also haben sich beide ein bisschen bemüht und dann klappte das schon.
Wie ist das jetzt im Podcast, wenn ich jetzt mit der Crew sprechen würde, würde ich irgendwie einen guten Flug wünschen. Was wünscht man sich bei der Bundespolizei so untereinander?
Eine ruhige Schicht ist immer ganz nett. Weil ist zwar immer schön, wenn man auf der Arbeit keine Langeweile hat. Die kommt ja auch nie auf, aber wenn es eine intensive, anstrengende Schicht ist und man kaputt nach Hause kommt, dann gab es möglicherweise viele Einsätze. Und ja, bei vielen Einsätzen ist immer die Möglichkeit, dass ein, zwei Brisante dabei sind und die wünschen wir hier keinem.
Alles klar, vielen Dank.
Gerne.
Mal ein anderer Blick auf den Flughafen. Das war von der Bundespolizei am Hamburger Airport, Jan Stephan. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine gute Bewertung da in eurer Podcast-App und abonniert Luftraum, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Bis dahin gibt es News und Infos aus der Welt der Luftfahrt immer ganz aktuell per Klick unter aerotelegraph.com. Bis zum nächsten Mal.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph.